Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema Social Media Kommunikation mit Nico Renner, Patient Partnership Manager. Mein Gott, dieses Wort fällt mir so schwer. Von Roche. Hallo Nico.
Hi Hanna.
Tut mir leid, irgendwie stolper ich immer über deinen Titel. Aber Patients oder Patientinnen und Patienten, das ist so dein Steckenpferd. Und deswegen reden wir auch in der zweiten Folge, nämlich es geht heute um Social Media und Patientinnen und Patienten. In der ersten Folge haben wir so mehr über HCPs gesprochen, aber die Patienten, das hat man bei dir schon gemerkt, kam immer wieder vor. Und würdest du sagen, dass es einfacher ist, mit Patientinnen und Patienten über Social Media zu reden, zu kommunizieren?
Ich glaube, es ist anders, aber nicht zwangsweise einfacher. Ich glaube generell, Kommunikation ist ja was Menschliches, also das ist eigentlich im Endeffekt egal mit welche Berufsgruppe du jetzt sprichst, deswegen Kommunikation ist nie einfach, wenn man sie gut machen will.
Aber das stimmt.
Es ist definitiv anders. Allein schon jetzt, wir hatten es in der ersten Folge über das Heilmittelwerbegesetz. Das ist natürlich jetzt in der Patientenkommunikation, da du musst eben gerade aufpassen, dass du das Produkt nicht erwähnst. Aber dadurch, dass wir das Produkt eben nicht erwähnen, unterliegen wir dann auch in vielen Sachen nicht dem HWG und können halt viel freier auch verschiedene Kanäle, Aktivitäten für das Marketing, für unsere Patient Services nutzen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die Kommunikation an sich ist marketingtechnisch ein bisschen freier. Und was ich aber immer ganz spannend finde, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, und das ist jetzt super subjektiv, das kann ich nicht einschätzen, ob das tatsächlich flächendeckend so ist, aber meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, jemand, der Medizin studiert hat, war der in dem gleichen System oder war sie in dem gleichen System mit den Kommilitonen. Das heißt, du bist einmal durch die gleiche Laufbahn zumindest. Klar kann man sich dann unterschiedlich entwickeln und hat mal unterschiedliche Charaktere und Hintergründe, aber man kommt zumindest mal aus einem ähnlichen Feld. Bei Patienten und Patientinnen ist es ja so, dass sich das niemand freiwillig aussucht, Patient zu werden. Leider trifft es uns alle in verschiedenen Formen irgendwann mal. Aber der Punkt ist, dass diese Menschen natürlich dann sehr, sehr divers sind. Also das kann im Endeffekt von der Geschäftsführerin bis zum Busfahrer, bis you name it, es kann jeden treffen. Und dementsprechend sind die Menschen natürlich auch extremst divers. Und in unserem Job jetzt in der Patientenzusammenarbeit muss man sich darauf einstellen können. Das glaube ich, ist schon ein gravierender Unterschied.
Du sagst, es ist divers, ne? Klar. Krankheit kann jeden treffen. Wie holt man denn so diese diversen Patientinnen und Patienten in Social Media ab?
Das ist auch eine sehr komplexe Frage letzten Endes, weil das kommt natürlich total darauf an, von welchen Menschen reden wir. Wenn wir über Diversität reden, hat natürlich auch jeder seine Vorlieben. Und wenn ich jetzt unser Beispiel mal anführen kann, ich bin ja bei uns in der Augenheilkunde unterwegs, genauer gesagt bei AMD und BMÖ. Und das sind zwei Indikationen mit komplett unterschiedlichen Altersdurchschnitten. Und jetzt gerade, wenn wir über Social Media reden, ist ja immer die Frage, welche Plattform nutzt du da? Ich bin ganz ehrlich, ich habe es in der ersten Podcast-Folge schon gesagt, also es hieß Nico, wir wollen Social Media beginnen, Accounts anzulegen für unsere Augenblicke-Kampagne, dann dachte ich mir zuerst, aber wenn jemand irgendwie Ü65 ist, ist da wirklich Facebook jetzt so hoch im Kurs? Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an meine beiden Omas denke, die nutzen Facebook nicht. Mhm. Und das ist halt alles, was ich gesehen habe. Dann habe ich mich irgendwann mal in die Zahlen gemacht und mir gedacht, okay, doch, das könnte wirklich gut passen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es total spannend, weil wir sehen, DMÖ hat einen Altersschnitt irgendwie so um die 50, 55, ein bisschen jünger, AMD eher so 65, 70. Und wir sehen auch, dass Instagram und Facebook, das ist ja auch frei verfügbar, diese Statistiken, Instagram ist eine relativ junge Plattform im Vergleich, also irgendwie so 20 Jahre jünger sind im Schnitt generell Nutzer. Und dementsprechend sehen wir auch diese Kurven in Instagram und Facebook dann verschoben. Das ist wie so eine Demografiekurve letzten Endes. Das heißt, Wenn ich jetzt sage, ich will eher 70-Jährige erreichen, muss ich mir als erstes die Frage stellen, welche Plattform möchte ich nutzen? Und da schadet es ganz und gar nicht, sich mal die Daten vorher anzuschauen, bevor man loslegt.
Okay. Und die sind dann tatsächlich bei Facebook?
Ja, und vielleicht, was auch noch total spannend ist, das sind ja unterschiedliche Generationen auch. Das ist immer meine Lieblingsgeschichte. Das Community Management bei Social Media spielt eine Riesenrolle, dass du natürlich dann auch reagierst und die Menschen wahrnimmst, in Dialog gehst. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade die ältere Generation jetzt nicht ellenlange Texte schreibt, sondern teilweise schreibe ich dann eine sehr förmliche Nachricht und erkläre, was wir machen und warum und so weiter und so fort. Und dann kommt, okay, Daumen hoch. Und die ersten 5 Mal war ich so ein bisschen verunsichert, ob ich jetzt irgendwie was Falsches gesagt habe. Es ist tatsächlich einfach so, bilde ich mir ein, nach meiner Erfahrung jetzt so kommuniziert eben diese Altersgruppe. Und auch da sind wir dann wieder bei der Kommunikation, da musst du dich drauf einstellen und anpassen darauf sozusagen.
Schreibst jetzt kürzere E-Mails oder Nachrichten.
Schreib kürzere Emojis.
Das heißt, es ist auch echt angekommen bei allen Leuten eigentlich, mit den Emojis irgendwas auszudrücken.
Ja, das bin ich, also zumindest die auf Social Media unterwegs sind, nach meiner Erfahrung, ja. Also glaubst auf LinkedIn gibt es das ja auch.
Ja, das stimmt, ein bisschen zu viel fast, also für meinen Geschmack, aber es ist ja nur meine Meinung jetzt wieder hier, ne? Was denkst du, braucht man denn für eine gute Kommunikation? Jetzt haben wir schon rausgehört, Emojis müssen dabei sein.
Das ist das Allerwichtigste vorweg. Ich glaube, für eine gute Kommunikation muss ich ein aufrichtiges Interesse haben, meinen Gegenüber überhaupt verstehen zu wollen. Weil nur kommunizieren zu wollen, funktioniert in aller Regel nicht. Mhm. Der Inhalt von dem, was du kommunizieren willst, sollte im Idealfall vielleicht vorher schon mal abgeklärt sein, dass das tatsächlich dein Gegenüber auch interessiert oder ein Bedürfnis trifft. Also wir bei Roche und ich glaube auch viele, viele andere Pharmafirmen machen das. Wir haben zum Beispiel Patient Panels, wo erstmal diskutiert wird, welche Inhalte jetzt beispielsweise auf der Social Media, auf dem Social Media Auftritt relevant sein könnten. Das können ganz verschiedene Sachen sein, eher schwerere, komplizierte Themen, jetzt Behandlung, Darreichungsformen, solche Themen. Das kann aber auch mal sein, ich habe jetzt eine Seheinschränkung durch meine Erkrankung. Wie fahre ich denn jetzt in den Urlaub? Was verändert sich denn da? Also die Themen, die kriegen wir tatsächlich von der Community. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sich das selber aus den Fingern zu sagen und zu überlegen, was gut passen könnte. Und das ist für mich der Grundstein für gute Kommunikation, also verstanden zu haben, was bringt einen Mehrwert für diese Menschen. Und Plattform hatten wir schon. Und dann ist es, also meiner Meinung nach ist Kommunikation auch immer dann erfolgreich, wenn man dieses aufrechte Interesse mitbringt und das auch offen und ehrlich kommuniziert. Und dann aber auch, weil die einfachen Sachen zu kommunizieren, das kann jeder in Anführungszeichen, wenn es mal kritisch wird oder wenn man sich mal vielleicht nicht einig ist, dann glaube ich, ist Offenheit immer ein guter Ratgeber. Wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal vom Heilmittelwerbegesetz, das ist eins meiner Beispiele an der Stelle immer, weil wir oft, oder ich zumindest oft die Diskussion habe, ja, aber wenn ihr ja Produkt XY habt und ich kriege das und ich weiß das alles, warum könnt ihr das nicht posten? Und dann gehe ich aber auch wirklich da ins Gespräch und erkläre, warum es das Heilmittelwerbegesetz gibt, was wir alles dürfen, was wir nicht dürfen. Und da, also mein Lieblingszitat ist da echt, das ist total spannend. Also ich habe da jetzt dieses und jenes Produkt ihr dürft nicht drüber sprechen, aber irgendwie, wie kommt es denn dann beim Patienten an? Das ist doch total verrückt. Also, aber dann, wenn man da irgendwie den Dialog sucht, auch über die unangenehmen oder vermeintlich unangenehmen Themen, dann kommt man, glaube ich, auf einen guten, grünen Zweig.
Wenn du sagst, ihr habt Patient Panels, also ihr redet mit den Patienten, was die brauchen, welche Infos die hier haben, wie ist es dann mit diesem Vorurteil, Pharma will immer nur verkaufen? Kommt das Vorurteil auch auf?
Also mir gegenüber ist es jetzt ehrlich gesagt im Berufskontext noch nie aufgekommen. Mhm. Vereinzelt muss man ehrlich sagen, aber das ist glaube ich auch, also auf Facebook und so weiter treiben sich ja auch andere Gesinnungen irgendwie rum und ab und an kommen dann natürlich auch Kommentare dieser Art, aber ich glaube, damit muss man irgendwie leben. Mir gegenüber ist es noch nie untergekommen, aber selbst wenn jetzt im, ehrlich gesagt, eher im privaten Kontext da mal irgendwie ein Kommentar in die Richtung kommt, bin ich der Meinung, da sollte man das Gespräch suchen und verstehen, wo kommt das denn her, weil oftmals, ehrlich gesagt, also gerade in dem Bereich habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass man das irgendwo aufschnappt und gelesen hat und dann irgendwie in seiner Bubble, ich meine, da muss man ehrlich sagen, das ist natürlich ein Nachteil, dass Social Media dir auch immer nur das anzeigt, was du halt eh schon geliked hast und du die Extreme treibst. Und ich finde, deswegen ist der Diskurs zwischen Menschen halt umso wichtiger, um da irgendwie das Ruder rumreißen zu können. Und ich suche da dann auch immer das Gespräch und versuche mir anzuhören, woran denn diese Vorbehalte liegen. Aber wie gesagt, eher im privaten Bereich, als dass mir das jetzt beruflich irgendwie untergekommen wäre. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es immer ein sehr herzliches Miteinander und wir ziehen alle am gleichen Strang.
Ich bin ja auch schon vorhin wieder über deinen Titel oder deine Jobposition gestolpert, als Patient Partnership Manager. Was ist denn genau dein Partnership zu dem Patienten? Was bedeutet das wirklich?
Also eine Partnerschaft per se ist ja grundsätzlich nur möglich, wenn man sich auf Augenhöhe gegenübersteht. Und wir schreiben uns das auf die Fahne, das ist unser großes Ziel, mit Patienten Hand in Hand das System zu verbessern und letzten Endes auch ihr Leben zu verbessern. Und das ist super facettenreich. Also das kann losgehen, selbst in klinischen Studien. Was ist eine klinische Studie? Wie funktioniert das? Warum funktioniert eine klinische Studie? Wie sie funktioniert? Das sind so gesellschaftliche Themen oder politische Themen. Auch Thema Digital Health, elektronische Patientenakte, all diese übergreifenden Themen, bis hin aber auch zu indikationsspezifischen Themen. Also, wie soll ich sagen, ein Patient oder eine Patientin, die seine Krankheit versteht und auch versteht, was passiert denn mit mir, der ist auch eher gewillt, den Weg dann mitzugehen. Und das, vielleicht noch ein Beispiel, das fällt mir jetzt gerade aus dem Stegreif ein. Du denkst dir eine Packung von einem Medikament, und es ist ja egal, welche Farbe das hat, soll ja wirken. Und dann habe ich über Instagram zufällig gesehen, dass es war in Spanien ein Vorfall, Firma muss ich ja nicht nennen, aber das waren zwei Medikamente, die eine ältere Dame mit 88 oder so genommen hat und die hat die verwechselt. Dann hat der Sohn gepostet, Leute, guckt euch das mal an, die Packungen sehen komplett identisch aus, also farblich, visuell, alles komplett gleich, nur der Name war unterschiedlich. Und dann hat die Dame das vertauscht und irgendwie die doppelte Dosis aus Versehen genommen. Ach, so. Schande. Die Firma hat super schnell reagiert und dann, weil das auch viral gegangen ist und das dann alles irgendwie klärt. Aber das ist so ein Beispiel, wo du dir denkst, das ist total trivial, eine Packung. Aber wenn man da von Anfang an eben die Patientenstimme mit einbezieht, versteht, wie sieht die Patient Journey aus, welche Probleme haben die, was haben die sonst für Komorbiditäten in der Regel in diesem Segment, dann kannst du so viel von Anfang an mitdenken, was allen zugutekommt. Und ich glaube, das ist eben dieses partnerschaftliche, alle an einem Strang ziehen, von klinischer Studie bis letzten Endes dann ein Medikament zugelassen wird. Lange Antwort, sorry.
Nein, super Antwort. Aber du glaubst also, Social Media kann auf jeden Fall helfen, diese Kommunikation zwischen Pharma und Patientinnen und Patienten zu unterstützen, zu verbessern, zu vertiefen?
Da bin ich fest davon überzeugt. Fangen wir mal so an, wenn du dir vorstellst, Rare Diseases, das ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet, aber Rare per se ist natürlich was, wo du nicht in jedem Dorf jemanden findest, der das gleiche Schicksal hat wie du. Allein dafür ist ja Social Media ein absoluter Zugewinn, weil diese Menschen sich jetzt deutschlandweit vernetzen können. Das wäre vor 50 Jahren so in der Form nicht denkbar gewesen. Mhm. Also dieses Community Building, das ist ein Riesenfaktor, wo ich Social Media auch in der Patientenkommunikation sehe. Und abgesehen davon, weil du jetzt sagst, in der Kontakt zu Pharma, ja, das kann sein, wenn es jetzt Menschen gibt, weil wir es vorher von Vorbehalten hatten, die sagen, naja, aber die Pharmafirmen, vielleicht ist das nicht neutral genug oder mir gefällt deren Design nicht, kein Problem, weil am Ende des Tages ja nicht nur wir diese Aufklärungsarbeit machen, wir machen das ja auch gemeinsam mit Patientenorganisationen zum Beispiel oder mit Med-Influencern. Das heißt, es ist im Idealfall für jeden, hatten wir auch vorher darüber geredet, jeder Mensch ist divers, jeder hat andere Bedürfnisse. Und im Idealfall ist für jeden irgendwie was dabei, wo er oder sie sich Informationen über seine Erkrankung rausziehen kann. und dann aber selbstsicherer vielleicht auch in das nächste Gespräch mit der Behandlerin geht. Und ich glaube, da hat Social Media also nachweislich einen riesen Einfluss drauf, auch wenn es natürlich nichts kommt ohne Nachteile, das muss man an der Stelle auch ehrlich sagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Vorteile da definitiv überwiegen.
Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit dir, Nico. Bis dann. Tschüss.